99,9% der Dinge sind in Ordnung in unserem Leben. Den ganzen Stress, also Schmerz ist natürlich da, wenn der da ist, aber Leiden ist hausgemacht.
Sagt P.A. Straubinger, mein heutiger Interviewgast, und damit ganz herzlich willkommen zu 1000 First Steps, deinem Podcast für das Größte in dir. Mein Name ist Jakob Horvath und ich kenne P.A. von meiner Zeit, als ich noch bei Ö3 beschäftigt war, und verfolge seinen Weg seitdem immer wieder mit großem Interesse. P.A. Straubinger ist vielen als Ö3-Filmkritiker bekannt. Im Jahr 2011 hat er dann seine Dokumentation ins Kino gebracht, die viel Aufsehen erregt und auch für viel Kritik gesorgt hat. Am Anfang war das Licht. Beschäftigt er sich mit dem Phänomen der Lichtnahrung? Also er geht der Frage nach, ob wir Menschen uns ausschließlich von Lebensenergie ernähren können, die wir über das Licht aufnehmen und nicht über die Nahrung. Man hat ihm auch den Vorwurf der Pseudowissenschaftlichkeit gemacht. Auch darüber sprechen wir im Interview. Und eine große Rolle spielt das Thema Fasten immer wieder in seinen Projekten, unter anderem auch in seinem Buch Der Jungbrunnen-Effekt, wie 16 Stunden Fasten ihr Leben verändert. Und zwar hat er das mit zwei Kolleginnen geschrieben und das Buch hat wochenlang die Bestsellerlisten angeführt und die erste Auflage war schon vor der Buchpräsentation ausverkauft. P.A. beschreibt darin unter anderem, warum Fasten die stärkste Medizin ist, die es gibt, und er spricht über die Autophagie, die Zellreinigung, die durch das Fasten angekurbelt wird. Ein Phänomen, das im Jahr 2016 den Medizin-Nobelpreis bekommen hat.
Das ist halt wie in einer Stadt, wenn du die ganze Zeit den Müll auf die Straße wirfst und der nicht mehr aufgehoben wird, dann ist das die Basis für Krankheiten. Eben für Krebs, Alzheimer, sogar Infektionskrankheiten.
P.A. gibt im Interview auch Tipps, wie das mit dem Intervallfasten, Zitat, super leicht geht, und spricht über die klassischen Fallen, die es zu vermeiden gilt.
Essen hat zweifellos natürlich diesen physiologisch nährenden Aspekt, aber eben auch den psychologisch nährenden Aspekt. Und diese beiden Aspekte gilt es auseinanderzuhalten.
Und ein ganz besonders wichtiges Werkzeug dafür ist die Meditation. P.A. meditiert selbst seit 20 Jahren zweimal täglich, gibt seine Erfahrungen auch als Meditationstrainer weiter und er gibt Tipps hier in diesem Interview, wie wir mit Meditation den Organismus ganzheitlich heilen können.
Ich sage immer, Meditation ist die eierlegende Wollmilchsau. Es gibt keinen Bereich von Körper, Geist und Seele, der durch Meditation nicht positiv beeinflusst werden würde.
Und wir sprechen auch in diesem Interview darüber, wie die Meditation in ihrer simpelsten Form auch für dich funktioniert, wie du sie in deinen Alltag integrieren kannst, um dich mit den tieferen Ebenen des Seins zu verbinden und den Stress loszulassen, der eigentlich nur Kopfsache ist.
Wenn ich merke, irgendwas überkommt mich, was mir unentspannt macht, ein Gefühl, ein Gedanke, kann ich mich dadurch, dass ich den Achtsamkeitsmuskel trainiert habe in der Meditation, kann ich das einfach loslassen.
Wie der ehemalige Atheist heute seine Spiritualität lebt und warum es dabei nicht um die Beschreibung geht, sondern vielmehr um die Erfahrung.
Es geht nicht darum, den Wegweiser anzubeten, sondern den Weg zu gehen.
Und besonders spannend finde ich auch, als wir dann über die Grenzen der Wissenschaft gesprochen haben, den Zugang von einem, der in seinen Projekten den Dingen immer gerne auf den Grund geht und dennoch weiß, dass wir eigentlich nichts wissen. Ein Gespräch, das mich selbst auch immer wieder sehr zum Nachdenken angeregt hat, für das ich sehr dankbar bin und das im Verlauf auch immer offener und tiefgründiger geworden ist. P.A. Straubinger im Interview. Ich wünsche dir ganz viel Freude damit. P.A. Straubinger, herzlich willkommen im Podcast.
Ah, danke für die Einladung, Jakob. Ja, wir kennen uns ja schon lang.
Wir kennen uns schon lang, sind uns schon oft am Gang bei Ö3 über den Weg gelaufen. Ich kann mich erinnern, einmal haben wir länger auf der Couch geplaudert und da warst du gerade am Vorbereiten deiner Dokumentation. Am Anfang war das Licht, oder zumindest hattest du es damals schon irgendwie so ein bisschen als Vision, kann ich mich noch erinnern. Und es ist so lustig, weil ich habe natürlich mir überlegt, wie beginne ich dieses Gespräch mit dir? Weil es gibt so viele Themen, über die wir reden könnten. Und jetzt im Vorgespräch wirfst du mir das alles über den Haufen weil ich jetzt das Gefühl habe, da möchte ich jetzt gern anfangen. Du hast nämlich gesagt, lieber PA, du hast so viele Ideen, aber es fehlt dir manchmal an Manifestationskraft. Und das von einem, der in den letzten 2 Jahren
zwei Bücher geschrieben und am dritten sind wir jetzt dran.
Genau, und eines davon jedenfalls wochenlang in den Bestsellerlisten und der Erfolg über Intervallfasten. Und dann sagt er mir, es fehlt ihm an Manifestationskraft. Da würde ich dich gern fragen, lieber PA, wie kommst du eigentlich zu deiner Manifestationskraft im Alltag? Du setzt so viele verschiedene Projekte um. Wie gehst du das an?
Also eins der Dinge, die ich gelernt habe in der Zeit, die jetzt schon auf diesem Planeten bin, dass ich die Dinge einfach angehe. Also ich habe ja oft, man kriegt ja immer nur die Dinge mit, die im Außen funktionieren und die dann vielleicht groß werden, aber ich habe eben auch etliche Projekte gehabt, wo ich wirklich viel Zeit rein investiert habe und die wollte ich perfekt machen, sozusagen bevor ich ins Außen gehe, dass die wirklich perfekt sind. Die sind meistens nichts geworden. Und ich meine, das Buch ist ein spannendes Beispiel in dem Zusammenhang, weil ich eigentlich nie vorgehabt habe, ein Buch zu schreiben. Also das war jetzt eigentlich nicht wirklich am Plan, weil ich mir gedacht habe, da sitze ich ewig und dann liest's eh keiner. Und also das habe ich jetzt nicht so wirklich im Programm gehabt, ein Buch. Und dann ist eben der Verlag auf uns zugekommen und zuerst habe ich dem Verlag gesagt, ich mache das schon, aber mit einem Ghostwriter, weil ich sitze ewig dort. Yeah. Und dann hat der Verlag gesagt, ja, das können wir schon machen. Du wirst halt dann keine Gage kriegen, weil halt dann der Ghostwriter die ganze Arbeit macht und so weiter. Yeah. Und ich habe dann mir überlegt, na okay, wenn ich zuerst alles dem Ghostwriter erzählen muss und dann muss ich mir das ja dann alles durchlesen und das, weil ja auch mein Name draufsteht, habe mir gedacht, schreibe es einfach selbst, werden eh nicht viele Leute lesen, sozusagen, da brauche ich mir jetzt nicht so einen Stress machen. Aha. Und habe dann einfach zu schreiben angefangen und ich war dann verblüfft, wie leicht es gegangen ist. Also wenn man nicht diesen Rucksack an Erwartungen hinten drauf hat, sondern die Dinge mit einer gewissen Leichtigkeit und Freude angeht, dann passieren sie wie von selbst. Und ich habe ja nie damit gerechnet. Ich meine, wir sind das erste Jungbrunnen-Effekt-Buch ist das meistverkaufte Sachbuch des Jahres 2019 in Österreich. Ich hätte
und fast keiner gelesen, ne?
Ja, ich hätte, wenn ich gewusst hätte, wie viele Menschen das lesen werden, ich würde heute noch dort sitzen und schreiben. Aber der Verlag hat gemeint, ja, wir drucken jetzt einmal 4.000 Stück und das wird halt dann in den nächsten Jahren verkauft werden, so auf die Art. Ja. Und diese erste Auflage war vor der Buchpräsentation schon verkauft. Also die haben schon vor der Buchpräsentation die zweite Auflage gedruckt, der Kneipp Verlag. Und wahrscheinlich, wenn ich gewusst hätte, wie viele Leute es lesen, dann wäre ich wahrscheinlich da viel, viel genauer gewesen. Und hat mir aber genau das wieder einmal gezeigt, was ich mir schon oft oder was ich eh schon gelernt habe früher, dass ich einfach die Dinge beginne. Und dann entsteht es schon. Es war ja bei am Anfang war das Licht auch so, dass ich einfach einmal angefangen habe, weil kein Mensch hätte mir damals Geld für einen Film über Lichtnahrung gegeben. Also das war ja lang so, dass auch viele, viele Kollegen aus der Medienbranche haben zu mir gesagt, ich meine, erstens einmal, was das für Schmarrn ist und wie verrückt das ist und wenn, dann mach ein Video und oder vielleicht fürs Fernsehen, aber nie ein Kinodoku. Ja. Und für mich war die Kinodoku halt damals wichtig, weil ich ja den sozialen Raum auch erschließen wollte. Also mir ist es ja darum gegangen, dass Menschen drüber reden und sich austauschen. Also das ist natürlich ein sehr provokantes Thema und das war auch bewusst gewählt, so damit die Leute dann zu reden anfangen. Mhm. Und das Kino bietet einfach diesen sozialen Raum. Und vor allem, wenn der Film dann lange im Kino läuft, dann schreiben viele Medien drüber. Und ich meine, das ist dann genau passiert. Ich meine, es ist Na, zu viel will ich nicht sagen, aber ich habe dann völlig die Kontrolle über diese Diskussion verloren, weil das einfach so durch die Decke gegangen ist.
Manche und haben gesagt, der Film ist dir um die Ohren geflogen vor lauter Kritik und so.
Genau. Habe ich, ja, ich meine, in gewisser Weise stimmt's natürlich auch, weil ich die Kontrolle drüber verloren habe. Nur finde ich auch, ich habe mir gewünscht, dass dieser Film die Menschen bewegt, und das hat er gemacht. Und da kann man sich halt dann nicht aussuchen, in welche Richtung der die Menschen bewegt.
Ja, du hast gesagt, einfach anfangen, das sagt sich natürlich immer sehr leicht, und diese Leichtigkeit zu entwickeln. Jetzt kann ich mir vorstellen, du hast auch gesagt, wenn du gewusst hättest, wie viele Leute das Buch lesen, würdest du heute noch dran sitzen. Das heißt, irgendwo stellt sich dann die Frage, wie entkopple ich meine Erwartungen an das Resultat von meinem tatsächlichen Arbeitsprozess? Also wie schaffe ich es, mit dieser Leichtigkeit ranzugehen, oder in anderen Worten, wie schaffe ich es denn da, diesen Perfektionismus loszulassen, Erwartungen an ein gewisses Resultat? Wie hast du das gemacht?
Also ich mache es meistens so, also jetzt beim Schreiben so, dass ich mir einfach einmal hinsetze und zu schreiben anfange und gar nicht zu viele Filter einschalte. Weil das habe ich gelernt, irgendwie, wenn ich versuche, jeden Satz gleich perfekt hinzuschreiben, dann entwickle ich da so viele Blockaden in mir selbst. Und ich weiß das noch früher, am Anfang, wie bei Ö3 angefangen habe, ich bin bei jedem Beitrag stundenlang gesessen, weil ich bei jedem Satz überlegt habe, ist der jetzt richtig oder nicht? Und das macht's unglaublich anstrengend. Und ich bin halt jetzt eher dazu übergegangen, also jetzt gerade beim Schreiben, dass ich mir einfach einmal hinsetze und einfach einmal schreibe, ohne dass ich mich selbst blockiere. Und ich weiß später, Goethe hat das auch so gemacht immer, dass er beim Schreiben, er hat einfach einmal geschaut, dass er in den Flow kommt, ohne dass du dich selbst zensurierst und einfach schreiben. Und da geht erstens einmal unglaublich viel weiter, weil du bist dann eben im Flow, und erst dann im nächsten Schritt, dass du das dann überarbeitest. Also ich meine, Überarbeitung ist ja ohnehin jetzt egal, ob das jetzt beim Buch ist oder beim Film, das um und auf. Also wir haben am Anfang war das Licht, ich meine, ich habe als erstes einmal einen Rohschnitt gemacht, wo ich ewig lang gesessen bin. Dann habe ich mit Michael Hudecek, mit meinem Cutter, habe ich dann einen Feinschnitt gemacht. Wir haben 16 Wochen nur Feinschnitt gemacht. Und dann haben wir, wie wir das erledigt gehabt haben, sind wir in die Test-Screenings gegangen. Und wir haben dann neun Mal mit Publikum das immer wieder angeschaut und dann immer wieder umgeschnitten und immer wieder neu raffiniert und dran gefeilt. Aber in diesem ersten Schritt, wenn du sozusagen diesen großen Schritt machst in die Manifestation, dann glaube ich, ist es wichtig, dass man nicht zu sehr sich durch eigene Erwartungshaltungen, durch den Kopf, durch die Vernunft und so weiter bremst, sondern so gut es geht, loslassen, in den Flow kommen.
PA, was sich bei dir durchzieht, durch deine Projekte oder die bekannteren Projekte, ist das Thema Fasten. Was fasziniert dich so an diesem Thema? Du selbst hast seit, glaube ich, 10 Jahren, mit wenigen Ausnahmen, nicht mehr gefrühstückt zum Beispiel. Mhm, Was fasziniert dich so am Thema Fasten?
Also ich vermute mal, das habe ich mir auch schon überlegt, ich vermute einmal, das hat damit zu tun, weil das Essen in meiner Familie eine derartig übergeordnete Rolle gehabt hat. Also ich bin bei meiner Großmutter aufgewachsen, die im Weltkrieg Hungersnöte durchgemacht hat, und Essen war immer das Allerwichtigste. Und ich habe, glaube ich, bis ich 14 war, nie so etwas wie Hunger verspürt, weil ich die ganze Zeit gefüttert worden bin. Und dann, wie meine Mutter dann arbeiten gegangen ist und so, und die dann selbst für die Nahrungsversorgung zuständig war quasi, und dann das erste Mal so etwas wie Hunger verspürt habe, mir hat das Essen dann auch plötzlich viel mehr geschmeckt. Und zum Fasten, da war ich noch Student, habe ich eben damals dieses Buch gelesen, und ich bin prinzipiell jemand, der einfach sehr neugierig ist. Und Dinge, wenn ich gut motiviert bin, wenn man das wer gut erklärt, und das war eh dieser Klassiker vom Lübzner, glaube ich, Fasten wie neugeboren, glaube ich, das ist eh so der All-Time-Bestseller. Den habe ich damals gelesen und das dann einfach probiert, und ich war damals wirklich verblüfft, wie leicht es eigentlich gegangen ist, weil ich habe vorher, glaube ich, in meinem ganzen Leben bis Mitte 20 nie einen Tag nichts gegessen. Also das hat es nicht gegeben, einfach.
Was ist da passiert?
Und Also beim Fasten passieren unterschiedlichste Dinge. Also ich habe es erstens einmal sehr, sehr spannend gefunden, wie viel körperliche Energie ich gehabt habe dabei.
Wir sprechen also, jetzt von gar nichts essen, oder?
Genau, von gar nichts essen. Ja. Genau. Also nur von einer Woche reden wir jetzt. Also ja. Ich habe das erste Mal eben eine Woche Fasten gemacht und das war eben nur mit Wasser bzw. Tee. Und ich war verblüfft, wie leicht es geht. Und ich bin auch in sowas wie ein Fastenhai gekommen. Und gleichzeitig habe ich aber dann schon auch erlebt, wie sehr ich das Essen liebe dann am Ende. Und wie unglaublich gut Essen schmeckt, wenn du dann wieder anfangen darfst zu essen.
Du sagst ja auch, Fasten ist die stärkste Medizin, die es eigentlich gibt. Was passiert denn auf körperlicher Ebene, wenn wir fasten, wenn wir dem Körper für einen gewissen Zeitraum die Nahrung entziehen, die feste Nahrung entziehen?
Ja, sehr viel passiert da. Also das Erste ist das berühmte, die Autophagie, wofür sie den Nobelpreis 2016 gegeben hat. Es wird diese Zellreinigung im Körper angekurbelt. Also die Autophagie, was aus dem Griechischen kommt und eigentlich sich selbst fressen heißt, hat man schon in den 60er Jahren entdeckt bei Rattenzellen, die nichts zu essen gekriegt haben und wo man dann eben geglaubt hat, dass sich die Zellen selbst zu fressen beginnen. Erster Yoshinori Ozumi, der dann den Nobelpreis gekriegt hat, hat dann diesen Mechanismus verstanden, dass die Zelle ja nicht sich selbst frisst, sondern sie frisst den Müll, die Stoffwechselendprodukte. Und das ist halt wie in einer Stadt, wenn du die ganze Zeit den Müll auf die Straße wirfst und der nicht mehr aufgehoben wird, dann ist das die Basis für Krankheiten. Eben für Krebs, Alzheimer, sogar Infektionskrankheiten. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Autophagie regelmäßig einschalten, damit eben diese Stoffwechselendprodukte aus der Zelle entfernt werden. Das ist Punkt 1, also die Autophagie. Und der zweite Punkt ist, dass die sogenannten Sirtuine aktiviert werden. Also die Sirtuine, das sind Enzyme, die das Erbmaterial reparieren. Und die Sirtuine werden eben nur aktiviert bei körperlichem, biologischem Stress, also nicht zu verwechseln mit mentalem Stress, bei biologischem Stress. Und das sind eben Enzyme, die Zellreparatur, die vor allem das Epigenom wird da gesäubert. Also man kann sich ja vorstellen, da gibt es jetzt das berühmte Buch von David Sinclair, Das Ende des Alterns, der ihm sagt, eigentlich müssten wir nicht altern. Altern ist eine Krankheit. Er vergleicht es ihm, die DNA ist ja sehr stabil. Das kann man vergleichen wie die Information auf einer CD. Das Epigenom ist die CD. Und je öfter du das abspielst, je weniger du drauf aufpasst, desto schlechter kann der CD-Player diese Information ablesen und die Symphonie des Lebens quasi wird unhörbar. Weil was ihm auch ganz spannend ist, es gibt kein Naturgesetz fürs Altern. Es gibt kein Gen fürs Altern, sondern das ist ein Entwicklungsprozess. Also der David Sinclair sagt, dass Altern können eigentlich nur unbelebte Dinge, belebte Dinge entwickeln sich. Eben Pubertät ist jetzt auch ein Teil des Alterns, aber würde jetzt niemand mit Altern vergleichen. Wir sagen ja, Altern ist die Seneszenz eigentlich. Und die Seneszenz ist eigentlich ein Entwicklungsschritt im Lebenszyklus. Und die Seneszenz kann man aber bis zu einem gewissen Grad verzögern. Und gewisse Gerontologen sind eben sogar der Ansicht, dass du in der Zukunft dich dann vielleicht alle 10 Jahre gegen das Altern impfen kannst. Weil du eben deine Geninformation immer wieder auffrischst und einfach schaust. Also das ist dann nicht nur die Gen-CD polieren, sondern das ist dann mehr, wie du hast irgendwo eine Backup-CD und legst wieder neue ein, die mit der Originalinformation. Und ich meine, das gibt's ja in der Natur, eben die unsterbliche Qualle zum Beispiel, die sich eben absinken lässt auf den Meeresgrund, wenn sie merkt, ihre Kräfte lassen nach und dann regeneriert sie wieder das komplette Zellvolumen, nimmt ein Bad im Jungbrunnen und steigt wieder auf. Und das können wir bis zum gewissen Grad, also der David Sinclair sagt ihm auch, seine Nummer 1 Empfehlung ist Fasten. weil du eben derartig viele, es ist ja jetzt nicht nur, also wir haben jetzt gehabt die Autophagie, wir haben gehabt die Sirtuine und das nächste ist der Blutzucker. Also es gibt ja sehr viele Strategien des Alterns, sage ich mal, vom Körper oder Mechanismen des Alterns. Und ein anderer ist eben der Blutzucker zum Beispiel. Eben durch einen hohen Blutzucker entstehen diese Glykationsprozesse im Körper. Also Glykation, das ist, wenn sich eben Kohlehydrate mit Proteinen oder Lipiden verbinden und dann neue Stoffe bilden, diese AGEs, diese Advanced Glycation End Products, die du immer hast, wenn du ein Steak brätst zum Beispiel. Also die braune Kruste sind eben nur diese AGEs. Und die entstehen, nimmst nicht nur von außen zu dir, sondern entstehen auch im Körper durch einen hohen Blutzucker. Und man weiß mittlerweile, ein hoher Blutzucker ist ein totaler Alterungs- und Krankheitsbeschleuniger, weil er auch die chronischen Entzündungen befeuert. Und was du eben beim Fasten auch machst, ist Blutzucker senken, Insulinsensitivität steigern. Also das Fasten wirkt eben wirklich auf sehr, sehr viele Bereiche im Körper positiv. Was man aber eben auch immer dazu sagen darf, es gibt von allem ein zu viel und zu wenig. Genauso bei der Bewegung. Also du kannst dir natürlich auch zu viel Bewegung, Kälte genauso, du kannst erfrieren, du kannst verhungern, unterernähren und so weiter. Also die Kunst ist diese Gratwanderung. Und das ist eben etwas, was wir generell im Leben sehen, dass wir uns als Lebewesen, wir sind eben keine Maschinen. Das war eben so dieses Maschinenbild, das wir im 20. Jahrhundert gehabt haben, dass du eben Treibstoff reingibst und dann, solange du Treibstoff hast, läuft das Werkel. Organismen sind prinzipiell anders als Maschinen. Organismen funktionieren in Zyklen. Das heißt, es geht immer um die Abwechslung. Es geht Tag, Nacht, Schlafen, Wachen, Fasten, Essen, warm, kalt. Immer der Zyklus ist entscheidend.
Ist das der Grund, warum das Intervallfasten insbesondere so gut funktioniert? Weil es im sozusagen Rhythmus mit diesen natürlichen Zyklen schwingt und dem Körper
so
dann, wenn Zeit ist für Pause, tatsächlich die Pause gibt?
So ist es. Das Intervallfasten korrespondiert ja direkt auch mit den zirkadianen Rhythmen. Also die Autophagie war Nobelpreis 2016 und die zirkadianen Rhythmen sind Nobelpreis 2017, wo eben genau diese Wichtigkeit des Rhythmus angesprochen worden ist. Also die sowohl Tag und Nacht betrifft, also es ist eben entscheidend, dass wir untertags genug Tageslicht bekommen, damit eben zum Beispiel das Serotonin gebildet wird. Aus dem Serotonin kann aber nur das Melatonin gebildet werden, wenn es finster ist. Und wenn du diese und das Gleiche gilt eben auch fürs Essen. Also es gibt eine Gehirnuhr, die vor allem durch das Licht gesteuert wird, und es gibt eine Darmuhr, die durchs Essen gesteuert wird. Und wenn du um 3 in der Nacht zum Kühlschrank gehst und Schokolade isst, dann überschreibt sozusagen die Darmuhr die Gehirnuhr, die durchs Licht gesteuert ist, wenn nicht sofort Insulin gebildet wird, dann bist du tot. Nur, was passiert jetzt? Wenn du jetzt Insulin bildest um 4 in der Früh, weil du Schokolade isst, dann müssen sofort alle Reparaturmechanismen im Körper abgeschalten werden, weil dann kann das Human Growth Hormone nicht mehr gebildet werden, das Glucagon nicht mehr gebildet werden. Und bis dann der Blutzucker wieder unten ist, dauert das ja viele, viele Stunden. Und das heißt, wenn du diesen Rhythmus nicht einhältst, dann kommt der Körper nie in diese Reparaturmechanismen rein. Und darum ist es immer ein derartiger Alterungstreiber. Ich meine, man weiß ja mittlerweile eben, Schichtarbeit wird von der WHO, glaube ich, wie Rauchen eingeschätzt. Und gibt es eben auch etliche Studien dazu, die zeigen, dass eben Schichtarbeit eben auch das Krebsrisiko erhöht, weil die Menschen ihren Rhythmus durcheinander bringen.
Das heißt, du empfiehlst 8 Stunden im Fenster von 8 Stunden zu essen und dann 16 Stunden nichts, keine feste Nahrung zu sich zu nehmen.
Das ist der Klassiker. 16, 8. Genau. Das ist in Wirklichkeit eine Hausnummer. Ich mache jetzt oft 20 Stunden oder so, weil es ist ja prinzipiell, wie du es schon erwähnt, ich bin ein Frühstückweglasser, weil ich einfach ihr nie gern gefrühstückt. Und das ist einfach eine geschenkte Zeit sozusagen. Wie ich dann endlich erfahren habe, dass ich nimmer frühstücken muss, so wie es immer geheißen hat, du musst frühstücken.
Die wichtigste Mahlzeit des Tages.
Die wichtigste Mahlzeit des Tages. Ja. Ich habe das dann endlich weggelassen. Grundsätzlich ist aber also, wir dürfen natürlich nicht zu spät essen. Also wenn wir das Frühstück weglassen und dann nur einen fetten Mitternachtssnack nehmen und um eins ins Bett gehen, nicht gut, weil du dann einen viel zu hohen Blutzucker hast. Also es ist trotzdem wichtig, dass du mindestens 2 bis 4 Stunden vor dem Schlafengehen nichts isst. Mhm. Je länger, desto besser. Mhm. Und ich schaue mittlerweile auch oft, dass ich halt dann schon um 4 oder um 6 zu essen aufhöre und trotzdem halt erst um 12 am nächsten Tag oder um 1 und um 2 esse und da komme ich natürlich dann auf längere Zeiträume. Also oft esse ich nur noch einmal. Ich mache das aber sehr entspannt. Also ja. Ich schaue nicht, dass ich mich dazu irgendwas zwinge. Ich schaue schon, dass ich jeden Tag die 16 Stunden einhalte, weil das ja wirklich super leicht ist. Speziell, wenn ich das Frühstück weglasse.
Sagst du, der das seit 10 Jahren macht.
Also ich glaube, dass das für die meisten, ich traue mir zu sagen, dass es für die meisten Menschen sehr leicht ist, wenn man nicht in die klassischen Fallen reintappt. Also das ja. ist ja immer das, was ich versuche zu vermitteln. Essen hat zweifellos natürlich diesen physiologisch nährenden Aspekt, aber eben auch den psychologisch nährenden Aspekt. Und diese beiden Aspekte gilt es auseinanderzuhalten. Und wenn mir das einmal bewusst ist, was da passiert im Körper, wenn ich zu viel esse, wie schädlich das ist. So wie wir früher diese Vorstellung gehabt haben, wir müssen die ganze Zeit essen. Ich bin als Kind, ich habe die ganze Zeit dickse Traubenzucker dabei gehabt, weil in die 70er Jahre war die Vorstellung, du brauchst, wenn du Sport machst, brauchst Traubenzucker und in der Schule brauchst Traubenzucker und so. Das war dieses Maschinenmodell. Du musst die ganze Zeit Treibstoff reintun. Aber wenn du einmal verstehst, wie wohltuend das für den Körper ist, wenn du nichts mehr isst, dann ist das eine völlig andere Ausgangsposition. Also wenn der Magen knurrt und du, meine Großmutter hat immer gesagt, wenn der Magen knurrt, dann ist er zornig, weil er nichts zum Essen kriegt. Wenn ich dieses Bild im Kopf habe, dann muss ich sofort was essen und wenn ich nichts zum Essen kriege, werde ich zornig und grantig. Wenn ich aber das Bild im Kopf habe, endlich ist da mit dieser beständige Nahrungsbrei unterbrochen und der Darm kann sich reinigen und die Reparaturprozesse fangen an, ich begrüße den Hunger als meinen Freund, dann ist das was völlig anderes.
Ich habe das jetzt so spannend gefunden, du hast gesagt, sozusagen die körperlichen Bedürfnisse und die psychologischen Bedürfnisse, die mit Nahrung zusammenhängen, die gilt es zu trennen. Und du bietest ja, du bist ja auch Meditationstrainer, und sagst selber, meditierst auch seit 20 Jahren, glaube ich, 2-mal am Tag, gell?
Ja.
Und bietest dir auch im Buch, im Intervallfastenbuch, Meditationen und Achtsamkeitsübungen an, um sozusagen das besser trennen zu können.
Ja, das ist auch, ganz, ganz wichtig. Ja?
Genau. Kannst du auf das ein bisschen näher eingehen? Was sozusagen sind denn ganz konkrete Tipps, die du hast in Bezug auf Achtsamkeit, um sich da vielleicht auch, du sagst auch, diesen Schweinehund zum Freund zu machen.
Ja, das ist absolut ganz wichtig. Und drum verbinden wir in unseren Büchern des Intervallfasten mit Meditation, damit wir nicht in den mentalen Stress reinkommen. Ich habe ja erwähnt den biologischen Stress, der gesund ist. Was nicht gesund ist, ist der mentale Stress. Ja. Und sobald ich in die Verzichtsnummer reinkomme, also ich kriege sozusagen ein Signal des Körpers, das jetzt eigentlich überhaupt kein Problem ist. Das ist so wie die Entzugserscheinungen beim Rauchen, die eigentlich auch lächerlich sind. Aber wenn du dann in die Verzichtsnummer reinkommst, dann wird's unerträglich. Und das Gleiche ist auch beim Essen. Wenn ich kriege da jetzt ein kleines Signal sozusagen, wie Hungerknurren oder was auch immer. Und wenn ich jetzt reinkomme in diese Nummer, ich darf nichts essen, weil das gesund ist, oder ich esse jetzt nichts, weil, und ich mache das nur über den Kopf, dann wird das unerträglich über kurz oder lang. Und das hält also man auch nicht lange aus. Es wird nicht lange gut aus. Gehen. Also alles, was du, es wird nicht lange gut gehen. Alle diese Methoden mit Willenskraft kannst vergessen. Das heißt, wenn du das nicht entspannt machst, wenn es das nicht leicht machst, wenn du das nicht genießen kannst, vergiss es. Dann, das funktioniert für 2-3 Wochen. Und die Meditation, ich sage immer, Meditation ist die eierlegende Wollmilchsau. Es gibt keinen Bereich von Körper, Geist und Seele, der durch Meditation nicht positiv beeinflusst werden würde. Ich meine, wer will, kann ja googeln, Studien, Meditation. Es gibt echt nichts. Also Blutdruck, ja. Telomere, ja. Was auch immer. Für mich der wichtigste Effekt bei der Meditation ist, der Jade Mantin, der Leiter von der Google Meditationsakademie, sagt, Für ihn der wichtigste Effekt der Meditation ist Calm and Clear on Demand. Mhm. Das heißt, wenn ich merke, irgendwas überkommt mich, was mir unentspannt macht, ein Gefühl, ein Gedanke, kann ich mich dadurch, dass ich den Achtsamkeitsmuskel trainiert habe in der Meditation, kann ich das einfach loslassen. Weil mein Urzustand, der immer da ist eigentlich, ist reine Zufriedenheit, pures Glück. Also wenn der Eckhart Tolle sagt, das Schlimmste, was dir eine Situation zufügen kann, ist Schmerz. Und natürlich, wenn du Schmerz empfindest, dann schaust du, dass du den los wirst, aber dann ist das Ding wieder gegessen. Und er bringt das Beispiel von den Enten, die streiten im Teich. Er hat gesehen, wie sich zwei Enten streiten und da geht's ordentlich zur Sache. Und wenn das erledigt ist, schütteln sie sich ab und alles ist wie vorher. Und sozusagen, sie sind die glücklichsten Enten der Welt. Und wenn Menschen sowas machen würden, die könnten ein Leben lang verbittert sein und Rache und ich weiß nicht was und beleidigt und so weiter. Und das heißt, es geht darum, dass wir die Situation natürlich empfinden und wenn was unangenehm ist, dann gibt's was zu tun. Aber ich sage, 99,9% der Dinge sind in Ordnung in unserem Leben. Den ganzen Stress, also Schmerz ist natürlich da, wenn der da ist, aber Leiden ist hausgemacht. Mhm. Weil Leiden entsteht durch den Widerstand gegen den Schmerz. Ja. Und so ist es eben dann auch beim Essen. Ja, dann knurrt der Magen, das nehme ich wahr, aber das tut ja nicht weh, wenn der Magen knurrt. Ich meine, das ist einfach nur ein Geräusch und eine körperliche Empfindung und das war's in Wirklichkeit. Das tut mir nichts, wenn ich das jetzt interpretiere als ein gutes Zeichen. Ah, endlich gutes Zeichen. Jetzt ist soweit, die Glykogenspeicher sind geleert, die Autophagie schießt ein, die Sirtuine werden aktiviert. Yeah! Und man fühlt sich eigentlich gut. Also das Fasten, man ist ja kaum so produktiv und effektiv wie in der Fastenzeit.
Das bedeutet, es geht darum, wahrzunehmen, was da ist. Gedanken, Gefühle, körperliche Empfindungen wie das Magenknurren oder ein körperlicher Schmerz und es dann aber einfach ziehen zu lassen und diesen Muskel in der Meditation zu trainieren.
Genau,
den Achtsamkeitsmuskel zu trainieren.
Ich würde da gerne den Eckhart Tolle nur einbringen, der ihm sagt, unsere Gedanken sind Geisteskrankheit. Geisteskrankheit, weil wir uns so sehr mit unseren Gedanken identifizieren, dass wir glauben, wir sind unsere Gedanken. Dass wir uns so sehr mit unseren Emotionen identifizieren, dass wir glauben, wir sind unsere Emotionen. Und was wir in der Meditation machen, ist, dass wir den Teil in uns wahrnehmen, der denkt und der empfindet und fühlt. Und in diesem Bereich, das ist eben das Bereich des Seins, ist immer alles entspannt und friedlich und glücklich. Und ich werde oft gefragt, wieso investierst du da so viel Zeit? Wieso investierst du zweimal täglich, dass du irgendein Mantra dir vorsorgst? Ich meine, das ist doch Zeitverschwendung.
Ist das deine Meditation, eine Mantra-Meditation?
Ich habe immer Mantra-Meditation, genau. Ich arbeite mit zweimal täglich Mantra-Meditation. Also ich probiere aber andere Achtsamkeitstechniken.
Was passiert da genau, nur damit man es verstehen kann? Auch?
Bei der Mantra-Meditation?
Ja.
Also die Mantren sind Schwingungen und die sagst du dir im Prinzip einfach vor und du machst sie zu deinem eigenen Ton. Also ein Mantra ist im eins der vielen Meditationsobjekte. Alles kann ein Meditationsobjekt sein, sage ich immer. Ein Meditationsobjekt ist im Prinzip ein Anker, damit wir eben von der Kraft unserer Gedanken nicht weggeschwemmt werden. Oder man kann auch sagen, ein Surfbrett. Der John Kabat-Zinn sagt ja, Gedanken sind wie Wellen. Du kannst sie nicht stoppen, aber du kannst lernen zu surfen. Mhm. Und um das geht's. Also diese Vorstellung, wie ich zu meditieren begonnen habe, wie ich das probiert habe, aus Büchern zu lernen, habe ich die Vorstellung gehabt, beim Meditieren darf ich nichts denken. Und das war natürlich ein beständiger Quell der Frustration, weil du denkst immer was. Ja. Aber es geht eben nicht darum, dass du nicht denkst, sondern dass du dich mit deinen Gedanken nicht verbindest, dass du nicht anhaftest, sondern du nimmst sie wahr und in dem Moment, wo du sie wahrnimmst, lässt du sie wieder los, weil du eben zurückgehst zu deinem Meditationsobjekt.
Und so trainierst du den Achtsamkeitsmuskel.
So trainierst du den Achtsamkeitsmuskel. Also das ist im Prinzip, wenn wir uns das eben so vorstellen, wie dieser berühmte Eisberg. Also wir haben eben unten den Riesenteil, der im Unterbewusstsein ist und oben den bewussten Teil über der Wasseroberfläche. Und ganz, ganz unten ist das, was man kollektives Unterbewusstsein, Bereich der Transzendenz, Göttlichkeit, was auch immer. Also das ist jetzt egal, wie man das nennt. Es ist sozusagen dieser ganz, ganz unterste Bereich, den der C.G. Jung im kollektiven Unterbewusstsein verbunden hat oder wo man immer sagt Transzendenz. Und dorthin lässt du deinen Geist absinken, sozusagen mit Hilfe deines Meditationsobjekts. Mhm. Also du kommst immer mehr in Trance eigentlich, obwohl Meditation nicht mit Trance zu verwechseln ist, aber es gibt Überschneidungsbereiche. Und ich denke immer Mantra, oder du kannst auch den Atem beobachten, das ist ganz egal. Also die Art des Meditationsobjekts ist nicht so wichtig. Und irgendwann wird er dann bewusst, na hoppala, ich bin immer beim Mantra, ich denke an die Buchhaltung oder an sonst was. Mhm. Und genau das ist jetzt der Moment, wo ich einfach wieder zurückkehre zu meinem Mantra. Mhm. Und jeder dieser Zyklen ist sozusagen einmal die Hantel heben bei meinem Achtsamkeitsmuskel. Mhm. Und wenn ich das einmal mache, passiert überhaupt nichts. Wenn ich es zehnmal mache, passiert auch nichts. Aber wenn ich das täglich mache, und das ist das Schöne jetzt an der wissenschaftlichen Methode, man kann das eben untersuchen, nach 8 Wochen täglicher Meditation hast du bereits physiologische Veränderungen in der Gray Matter Concentration, also in der Anzahl der grauen Gehirnzellen in gewissen Gehirnarealen, siehst du zum Beispiel im linken Hippocampus, hast mehr Gehirnzellen, der für die Gedächtniskoordination zuständig ist, in der Amygdala weniger, die für die Furchtkoordination zuständig ist. Mhm. Und das ist dann genau das, was du dann eben auch erlebst im Alltag, ja, dass Furcht, subjektives Stressempfinden und so weiter zurückgeht, während du besseres Gedächtnis hast und natürlich auch viele Vorteile auf körperlicher Ebene. Mhm. Aber es geht in Wirklichkeit darum, diesen Achtsamkeitsmuskel zu trainieren, nicht als Selbstzweck für die Meditation, sondern damit du das dann im Alltag einsetzen kannst. Weil ich sage immer, die Meditation ist ein alchemistisches Gefäß. Das heißt, alles, was da hochpoppt, ist gleich gut. Es geht darum, in der Meditation nicht zu bewerten. Das heißt, alle Gedanken, die jetzt hochkommen, egal ob die jetzt im Alltagsbewusstsein ich als gut oder schlecht empfinde, sind jetzt gleich. Aber sobald ich sie bewusst wahrnehme, lasse ich sie los. Und das ist für viele Menschen am Anfang ungewohnt, nur in Wirklichkeit ist es derartig entspannend. Ich meine, da, allein wenn ich dran denke, entspannt sich da mein ganzer Bauch. Ja. Weil du endlich Urlaub von diesem ganzen, Entschuldigung, Scheißdreck hast, an den du sonst die ganze Zeit denkst. Weil im Alltag kommt ein Gedanke hoch und sofort musst du nach Lösungen suchen. Oder es kommen Sorgen hoch oder du ärgerst dich oder was auch immer. Ja. Endlich in der Meditation darfst du das loslassen.
Und du beginnst ja ständig zu analysieren auch, oder? Irgendetwas kommt hoch und sofort ist der Verstand genau da, der beginnt zu analysieren. Genau. Ja, warum ist denn das jetzt so?
Genau.
Und dann
genau
das plötzlich sein zu lassen, diese Frage nach dem, warum ist denn das jetzt so, nicht mehr zu stellen, sondern sagen, ah, okay, das ist jetzt auch da. Okay, zurück zum Mantra oder zurück genau zur Atmung. Das ist sowas Befreiendes auch.
Ah, und so entspannend.
Ja.
Es ist wirklich, es ist wunderbar. Und eben, wenn man diese Erfahrung macht, du willst sie nicht mehr missen. Ich vergleiche es oft so wie mit dem Zähneputzen. Also am Anfang, wenn du noch nie Zähne geputzt hast oder als Kind, ist das unangenehm. Und du willst das nicht machen und denkst, wieso mache ich das? Ich will heute nicht mehr ins Bett gehen ohne Zähne putzen, weil ich halt diesen frischen Geschmack nicht mehr will. Und das sind halt die Kraft der Routinen.
Ja.
Dass du das dann einfach nicht mehr unterbrichst. Und du merkst halt dann im Alltag die Effekte auch. Also wenn ich halt einfach merk, es ist ja nicht so, dass du dann nimmer unglücklich bist oder dir keine Sorgen mehr machst. Aber wenn dich etwas zu sehr belastet, sobald du das bewusst wahrnimmst, kannst du das einfach leichter loslassen wieder. Und dann kannst du die Gedanken genau zu dem einsetzen, wozu sie, oder die Vernunft genau zu dem einsetzen, wozu sie da ist, nämlich zur Problemlösung. Das ist, was der Jade Mangtan sagt, der Gründer der Google Meditationsakademie. Wieso, das heißt diese Search Inside Yourself Academy, dass das erfolgreichste Führungskräfteprogramm bei Google ist, weil eben als Führungskraft, wenn du diese Fähigkeit hast, calm and clear on demand, wenn ein Projekt den Bach runtergeht und alle in Panik ausbrechen, ist derjenige die natürliche Führungskraft, die dann ruhig bleiben kann und seinen Geist zu dem einsetzt, wozu er da ist, nämlich zur Problemlösung.
Das heißt auch eigentlich ein wunderbares Tool, um negative Glaubenssätze loszulassen, zum Beispiel, indem man sie einfach erkennt, identifiziert sozusagen, beobachtet und dann aber nicht mit ihnen mitschwimmt, sondern sie einfach alleine weiterschwimmen lässt.
Genau, wahrnehmen.
Wie würdest
auch Ängste
wahrnehmen?
Auch Ängste. Also super, das ist ja immer das Spannende, ich meine, das ist ja auch so eine Parallele zum Film. Solange du das Monster nicht siehst und immer nur ganz kurz, du hörst es und für ein paar Bruchteile von Sekunden taucht es auf, ist es wirklich gruselig. Sobald du das Monster in der Großaufnahme siehst, gut ausgeleuchtet oder so, verliert die Wirkung und den Schrecken. Und darum geht's. Also die Dinge bewusst wahrnehmen und sie verlieren ihre Macht über dich.
Mhm. Einen extrem spannenden Aspekt an der Meditation finde ich, wie die Meditation die Brücke schlägt zu dem, was wir erklären können und dem, was wir nicht erklären können. Und du bist ja auch bekannt als jemand in deinen Filmen, deinen Büchern. Du gehst den Dingen auf den Grund. Du versuchst so viele Studien wie möglich als Belege, du versuchst wissenschaftliche Belege heranzuschiffen und trotzdem, und das finde ich, spürt man auch in deiner Arbeit, kommst du irgendwann an diesen Punkt, wo die wissenschaftliche Erklärung nicht ausreicht. Und gehst dann aber weiter und sagst, ja, es existiert aber auch eine Wirklichkeit jenseits dieser Erklärung. Und das von jemandem, der Atheist war, ich glaube mittlerweile nicht mehr ist,
ja.
Oder?
Nein.
Und ich würde gerne die Brücke schlagen sozusagen zu jenen Phänomenen, die wir zwar wahrnehmen können, auf einer feinstofflichen Ebene, aber wissenschaftlich einfach nicht erklären können, weil uns die Instrumente dafür fehlen. Welche oder wie sieht die Wirklichkeit aus für dich, die jenseits der Wissenschaft existiert?
Gut, es gibt ja viele, viele Bereiche, die Wissenschaft nicht erklären kann, und das ist einfach das simple Phänomen Leben. Also die Wissenschaft kann keine einzige Zelle aus toter Materie zum Leben erwecken, und wir bestehen aus Billionen davon. Und diese Billionen von Lebewesen formen sich zu einem einzigen wunderbaren Organismus. Also sozusagen allein, dass wir eine Millisekunde existieren, ist schon ein Wunder, den man eigentlich nicht erklären kann. Mhm. Aber dieses Wunder können wir nicht schätzen. Und ich meine, wenn man sich bewusst macht, ich meine, seit Ende der 90er Jahre besteht so in der wissenschaftlichen Community der Konsens, dass rund 95-96% der gesamten Energie und Materie im Universum dunkle Energie und dunkle Materie sind, über die wir nichts wissen. Also es gibt diesen Ausspruch: about dark matter we know nothing and about dark energy we know less than nothing. Und das ist aber eben nicht nur irgendwelche schwarzen Löcher im Weltraum, sondern das ist in uns und um uns. Also man beginnt ein paar Neutrinos aufzufangen, die jetzt zur dunklen Materie gehören. Über die dunkle Energie wissen wir überhaupt nichts. Das hat man einfach nur festgestellt, weil das halt alles hinten und vorne nicht zusammenpasst bei der Ausdehnung des Universums. Und da muss so wahnsinnig viel mehr noch da sein, wenn wir jetzt uns nur die physische Existenz anschauen. Also wenn wir uns nur den Bereich der Energie und Materie anschauen. Und dann hat sich die Wissenschaft in den letzten 400 Jahren sozusagen mit 4-5% der Energie und Materie beschäftigt. Und sie kann nicht einmal diese 4-5% vollständig erklären, weil sozusagen für die ganz winzigen Bereiche gibt es die Quantentheorie und für die Makrowelt gibt es die Relativitätstheorie, die nicht vereinbar sind. Ja. Und so Fragen wie, was ist Leben, nach wie vor ungeklärt. Und wenn man sich das jetzt einmal vor Augen führt und dann sagt jemand, keine Ahnung, sowas wie Telepathie oder Lichtnahrung oder was auch immer, gibt's nichts, weil das mit den wissenschaftlichen Theorien nicht zusammenstimmt, dann sage ich, das heißt erstmals einmal überhaupt nichts. Weil das ist dann vielleicht halt einfach diesem Bereich zugehörig, der noch nicht erforscht ist.
96%.
Genau. Und die Wissenschaft ist für mich ein ganz, ganz wertvolles Instrument, um im Alltag gut zurechtzukommen. Also die Wissenschaft bietet uns halt Landkarten, mit denen wir uns im Alltag gut zurechtfinden und die uns halt auch wirklich viele Gaben geschenkt hat, sozusagen, damit wir jetzt da über Zoom nach Kroatien, ja, das verdanken wir alles der Wissenschaft. Trotzdem ist es wichtig, dass wir, der Professor Pitschmann, mit dem habe ich für am Anfang war das Licht ein Interview gemacht, dieser theoretische Physiker von der Technischen Universität Wien, der ihm sagt, die große Leistung der Naturwissenschaft war, die Welt so weit zu vereinfachen, dass wir sie verstehen können. Und diese Vereinfachung hat ihm dann zu diesem enormen Erfolg der Technik geführt. Nur was ganz, ganz wichtig ist, dass wir die Vereinfachung der Realität nicht mit der Realität verwechseln, dass wir die Karte nicht mit der Landschaft verwechseln. Wenn ich vor mir am Berg sehe und auf dem Berg stehe und er ist nicht auf der Landkarte, dann ist der Berg wichtiger als die Landkarte. Und oft in der Diskussion, jetzt speziell mit den sogenannten Skeptikern, habe ich oft das Gefühl, dass die Landkarte wichtiger ist als die Landschaft. Und ich möchte, und ich meine, das war ja auch das, was ich sage immer, am Anfang war das Licht, ist in Wirklichkeit nicht um die Lichtnahrung gegangen. Das war sozusagen der narrative Faden, das war sozusagen der Aufhänger. Es ist mir darum gegangen, das materialistische Weltbild zu hinterfragen, weil das materialistische Weltbild, also sozusagen diese Vorstellung, dass Geist und Seele aus der Materie heraus entstehen, das ist jetzt primär eine metaphysische Grundannahme. Das ist materialistische, die nicht hinterfragt wird und nicht hinterfragt werden darf von jemandem, der den Materialismus als Wahrheit annimmt. Und das finde ich eben diese große Gefahr. Also ich habe nichts dagegen, wenn das jemand glaubt, weil im Alltag kann ich das jetzt nicht überprüfen. Es hat noch niemand die Seele gefunden und es hat noch niemand analysiert und gemessen und so weiter. Also sozusagen ist das einmal eine legitime Annahme, die sagt, okay, die Seele existiert nur, weil im Gehirn, also als Epiphänomen der biologischen Gehirnaktivität. Wenn es aber jetzt jemand gibt, der Erlebnisse hat, die uns nahelegen, dass es Geist und Seele auch unabhängig von der Materie gibt.
Als Urzustand.
Als Urzustand, unabhängig davon. Dann darf ich, oder dann ist es nicht wissenschaftlich, zu sagen, das kann nicht sein, weil so nicht aus der Materie entsteht. Und das passiert aber oft. Und ist natürlich auch jetzt primär ein guter skeptischer Zugang. Ja. Nur wenn man eben gerade in diese paranormale Forschung reingeht, dann ist, also der Amit Goswami sagt, die Evidenz für die Existenz übernatürlicher Fähigkeiten ist overwhelming. Also Paranormal Activities, also erfüllen alle Kriterien der Wissenschaftlichkeit bis auf das der strikten Wiederholbarkeit. Das ist das einzige Kriterium, das nicht erfüllt wird. Aber wer sagt, wenn wir in die Quantenwelt gehen, ein Uranatom zerfällt niemals gleich. Ja. Wir können, wenn wir eben in die Quantenwelt gehen, dann ist es so, dass wir mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sagen können, das wird so sein, aber es kann auch anders sein. Ja. Und in diesen Bereichen, also wenn wir eben uns Phänomene des Lebens generell anschauen, dann sind die eben nicht so strikt vorhersehbar wie bei mechanischen Objekten.
Bei all diesen Fragen, also was mich noch sehr interessiert, ist, wie du sozusagen die Grenzlinie ziehst zwischen Spiritualität und dem, was man irgendwie so ein bisschen in den 90er Jahren als so diese New Age Esoterik bezeichnet hat, die dann schon wieder sehr auch in eine tendenziöse Richtung gegangen ist, wo natürlich auch wiederum viel sehr Fragwürdiges passiert
ist. Ja, klar. Aber das ist wie mit den Religionen. Ich meine, das ist genau das Gleiche. Ich meine, Schriftreligionen sind in Wirklichkeit eine Ausgeburt unserer Gedanken. Und da kannst du dann auch alles argumentieren. Und ich meine, das ist ja leider das, was wir erstens bei den Religionen erleben. Also egal, ob wir jetzt Dschihad oder Kreuzzüge, du kannst dann Menschen umbringen und Frauen vergewaltigen und alles im Namen Gottes sozusagen. Und das zieht sich natürlich jetzt auch durch die vermeintliche Spiritualität, wo du ja auch regelmäßig diese Fälle hast, wo sich halt dann immer entsprechende Persönlichkeiten anziehen, Gurus und Schüler, wo dann schlimme Dinge passieren. Und also für mich ist die ganz simple Grenzlinie die eigene Erfahrung. Also es geht nicht darum, es gibt ja den schönen Spruch, es geht nicht darum, den Wegweiser anzubeten, sondern den Weg zu gehen. Und das ist halt oft so, dass halt der Wegweiser angebetet wird. Und it's all coming from the same box, sagt der Maharishi. Alles, was du dann an Bildern und Gedanken, also auch in der Meditation, kriegst zum Beispiel, it's all coming from the same box, dem nicht zu viel Aufmerksamkeit widmen, weil unser Geist, unsere Vernunft neigt halt dazu, ihm das alles auszuschmücken und Geschichten daraus zu machen, und du kannst ihm alles erzählen. Also es geht einfach nur darum, was nehme ich wahr, und wenn man das jetzt, wie auch immer wir das bezeichnen, Gottes Erfahrung oder Verbindung mit der Transzendenz oder was auch immer. Das ist im Prinzip egal, wie wir das bezeichnen. Das
ist nur ein Wort.
Ist eben, das ist nur ein Wort, und das sagt ja der Wittgenstein in seinem Traktatus, worüber man nicht sprechen kann, darüber soll man schweigen. Und also mir hat der C.G. Jung in der Hinsicht wirklich die Augen geöffnet. Der hat gesagt, es gibt einfach Bereiche, worüber du nichts sagen kannst. Die kannst du auch nicht verstehen. Die kannst du erfahren, aber es ist völlig sinnlos, dass du dir da irgendwelche Gedanken machst, und du kannst es auch wie man dann nicht vermitteln und erzählen. Und
schon gar nicht jemanden überzeugen davon, von deiner eigenen
Erfahrung. Überzeugen. Ne? Und das passiert halt oft in der New Age-Szene, wo da dann alle möglichen Geschichten erzählt werden und wie das funktioniert mit dem Karma und was da alles passiert in Zwischenbereichen und so. Ja, kann sein oder auch nicht. Und sowas kann ja auch inspirieren. Also ich habe jetzt nichts dagegen.
Ja.
Also Geschichten, wenn es mich inspiriert zu einem Lebenswandel, es sind Geschichten im Endeffekt. Und Geschichten sind unglaublich wertvoll, aber Geschichten haben sowohl eine sehr positive Kraft als auch eine sehr negative. Und das bezieht sich ja jetzt nicht nur auf die Spiritualität, sondern das ist ja etwas, was wir gerade jetzt in diesem Social-Media-Zeitalter total erleben. Also diese Narrative, die alle nebeneinander sind und wo man halt auch merkt, was für Kraft die haben. Und wenn du das Narrative bewegen die Menschheit, und wenn sich viele Menschen auf ein Narrativ einigen, dann entsteht da unglaubliche Kraft, und das kann natürlich ins Gute wie ins Schlechte gehen. Und
ich finde, das merkt man ja jetzt auch gerade in dieser Zeit rund um das Coronavirus.
Extrem,
wie viele
extrem.
Menschen weltweit jetzt auf ein Narrativ geeinigt haben, womit ganz viel Angst und Stress natürlich auch einhergeht.
Genau.
Und gleichzeitig aber habe ich das Gefühl, dass immer mehr Menschen ein neues Bewusstsein entwickeln. Aber vielleicht, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das sozusagen ich in meiner Blase irgendwo, Social Media Bubble und all dem, wo du dich halt dann auch so aufhältst, ob das damit zusammenhängt oder ob das wirklich tatsächlich sowas ist wie ein menschlicher Bewusstseinswandel, der global dazu führt, dass immer mehr Menschen sich sozusagen öffnen gegenüber alternativen Erklärungsmodellen der Wirklichkeit, wenn man so will. Dass man draufkommt, das, was wir uns bisher erzählt haben oder was man uns erzählt hat, darüber, wie die Wirklichkeit funktioniert und zu sein hat, das passt irgendwie nicht mehr. Immer mehr bröckelt dieses Gebäude und die Menschen machen sich auf die Suche nach neuen Antworten und beginnen, größere Fragen zu stellen. Hast du auch das Gefühl, dass wir in einer Zeit dieser großen Transformation leben, wie das ja auch oft beschrieben wird, diese Zeit des Umbruchs, wo vielleicht eine ganz neue Geschichte des Menschseins auf uns wartet?
Also ich weiß jetzt nicht, ob die Phase jetzt größer als andere Zeiten. Es ist schwer zu sagen, aber ich meine, was ich jetzt einfach in meiner Lebenszeit schon erlebt habe, ist enorm. Also ich meine, wenn ich jetzt gerade denke, beim Fasten, dieser unfassbare Paradigmenwechsel, ich kann mich nur erinnern, wie ich die Interviews zu am Anfang war, das Licht gemacht habe, wo mir ja praktisch jeder Arzt und Ernährungsphysiologe gesagt hat, Fasten ist entweder nutzlos oder schädlich. Und 10 Jahre später, nach dem Medizin-Nobelpreis 2016, siehe da, Fasten ist in aller Munde. Und das, oder denken wir an Ayurveda oder auch Meditation oder so weiter. Viele dieser, mittlerweile gibt es ja da total viele Studien, die immer zeigen, Meditation ist so unglaublich gut für den Körper und so weiter. Und da hat sich schon wahnsinnig viel getan, also allein in den letzten 10, 20 Jahren. Ich habe, es ist jetzt schwer zu sagen, weil es sind ja viele menschheitsgeschichtliche Meilensteine ganz, ganz wesentlich, auch wenn sie in immer unterschiedliche Richtungen gehen. Also ich meine, das, was in der Aufklärung passiert, das ist ja auch ganz, ganz wesentlich. Wenn die Aufklärung wird halt jetzt oder speziell dann, es ist ja nicht nur die Aufklärung, sondern vor allem, was dann im 19. Jahrhundert passiert ist, weil die Väter der Aufklärung, das waren ja nur Dualisten, die eben sozusagen das Geistige und Materielle getrennt haben und dann im 19. Jahrhundert ist ja dann nur noch das Materielle übrig geblieben. Und das war jetzt für die Menschheitsentwicklung natürlich auch wertvoll in gewisser Weise, aber es wird halt jetzt Zeit sozusagen, dass wir diese alten Schuhe ja wieder ausziehen, und weil sie zu eng werden einfach. Und das passiert jetzt meiner Ansicht nach. Also das war wertvoll, was da passiert ist, und jetzt verstehen wir, das ist zu eng, das funktioniert nicht mehr. Ja. In vielen Bereichen, also ich meine jetzt auch bei der Erziehung in den Schulen, ich meine, unsere Schulen funktionieren rein mechanistisch, wie ein Fließband, aber das bringt nichts mehr, wenn du in einer Welt lebst, wo Artificial Intelligence und Robotik alles besser machen kann als der Mensch, dann bringen ja Kinder nichts mehr, die besser mechanisch funktionieren und sozusagen nach Schema F was machen können, sondern dann wird ja plötzlich das kreative Genie, das spirituelle wertvoll, weil das ist etwas, was kein Computer, kein Roboter dieser Welt erleben kann.
Diese menschliche Einzigartigkeit.
Bewusstsein, Spiritualität, das ist unser Welt. Das haben nur wir Menschen. Und ich sehe das auch überhaupt nicht negativ. Natürlich kann man die Artificial Intelligence und Robotik, es gibt natürlich die dystopische Richtung und Terminator, Matrix und so weiter, schöne neue Welt, 1984 ist eine Möglichkeit, wo wir uns hinbewegen können. Aber es gibt natürlich auch die utopische Welt. Mhm. Und das ist natürlich schon sehr verlockend. Also, dass wir endlich befreit werden von dieser Mühsal des Alltags und dass wir uns eben nur noch der menschlichen Entfaltung widmen können und der Nächstenliebe und den schönen Gesprächen und der spirituellen Entwicklung. Also, das, du machst nur noch, du gibst dich der Selbstverwirklichung hin und hast die ganze Zeit dafür, muss gar Geld mehr verdienen. Und ich meine, das ist ja auch herrlich.
Das klingt ja ziemlich schön eigentlich.
Also ja, ja.
Nach einer schönen Vision für die Zukunft der Menschheit. Aber
absolut. Die Frage ist halt, ob wir als Menschheit schon so weit sind, mit diesen Gaben umzugehen. Ja.
Das bedeutet eigentlich, Spiritualität ist nicht, wofür ich mich jetzt entscheide oder nicht. Das ist jetzt nicht ein Weg, für den ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt ein spiritueller Mensch, sondern es ist eigentlich der Urzustand. Das ist das, was jeder Mensch in sich trägt. Und die Frage ist jetzt, welchen Zugang finde ich dazu? Finde ich den Zugang und wie kann ich es dann entfalten auch? Das ist das, was du auch gemeint hast mit nicht den Wegweiser anbeten, sondern den Weg gehen, die eigene Spiritualität zu entfalten.
Genau, und das ist für jeden Menschen anders. Und eben, man braucht es eigentlich nicht lernen oder von irgendwem abschauen, sondern es hat ja jeder schon in sich. Wie du richtig sagst, das ist dein Grundzustand, dein natürlicher Zustand. Und genau das ist es, schon gesagt.
Schön. PA, das war ein sehr, sehr inspirierendes Gespräch. Ich danke dir auch für deine vielen wissenschaftlichen Inputs auch. Immer wieder diese Erklärungsversuche mit wissenschaftlichen Belegen und dann doch die Brücke zu schlagen zu dieser Offenheit dem Leben gegenüber und zu sagen, ja, und eigentlich wissen wir so unglaublich wenig.
Gar nichts, genau. Gar nichts. Ich weiß, dass ich nichts weiß, genau. Und damit weiß ich schon sehr viel.
PA, vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, danke dir, lieber Jakob. Das war wunderbar mit dir. Und ich freue mich, wenn wir uns wieder live sehen.
Ja, darauf freue ich mich auch. Dankeschön.